Die Wirtschaftsbilanz von Dr. Habeck ist katastrophal. Dieser grüne Weltverbesserungsimperialismus, möchte ich mal sagen, hat nicht Europa und hat auch nicht Deutschland genutzt. Es braucht mehr Podium, vielleicht auch organisierten Diskurs mit maximal unterschiedlichen Meinungen. Lieber Friedrich Merz, haben Sie Mut, zu sich zu stehen? Haben Sie Mut, zu Ihrer Kantigkeit zu stehen? Je stärker ich an einer Brandmauer gegen rechts festhalte, umso stärker zementiere ich linke Macht.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich grüße Sie aus Berlin, unschwer erkennbar aus dem Studio von News, den heiligen Hallen vom Sender News natürlich. Neben mir steht schon bereit Dr. Alexander Kissel. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns im Programm ist. Er ist promovierter Literaturwissenschaftler, habe ich mir rausgeschrieben, Theaterregisseur einmal, dann allerdings ein vielgereister, hochinteressanter Journalist in Deutschland. Sie haben begonnen bei der FAZ, habe ich mir rausgeschrieben, Süddeutsche Zeitung haben Sie erlebt, Focus haben Sie gesehen, Cicero, Neue Zürcher Zeitung, natürlich bei uns bestens bekannt. Waren Sie bei der Berliner Redaktion, nun sind Sie hier beim Online-Magazin News. Erste Frage an Sie, es sind ja turbulente Zeiten aktuell. Wir haben in Deutschland die Vertrauensfrage, Scholz muss sich der Vertrauensfrage stellen, hat sie ausgerufen. Vertrauen die Parlamentarier, die Abgeordneten ihm, ja oder nein? Wie beurteilen Sie das? Scholz vertrauen, ja, nein? Wäre es ein Fehler, ihm dieses Vertrauen zu entziehen? Wie sehen Sie das?
Er hat ja selbst gesagt, dass er die Vertrauensfrage verlieren will. Das heißt, er bittet um das Vertrauen und erwartet, dass ihm das Vertrauen entzogen wird. Weil nur einem Bundeskanzler mit entzogenem Vertrauen kann man danach den Auftrag erteilen, Neuwahlen auszurufen, beziehungsweise er kann dann zum Bundespräsidenten gehen und diesen darum bitten. Das heißt, wir brauchen erst einmal den Vorgang, dass eine Vertrauensfrage gestellt und abgelehnt wird. Also er hat das Vertrauen in der Bevölkerung und auch natürlich in seiner gescheiterten Regierung längst verloren. Insofern ist es konsequent, dass nun auch gewissermaßen amtlich festgestellt wird, jawohl, Olaf Scholz, wir vertrauen dir nicht mehr. Er hofft natürlich gleichwohl, dass er dann im Wahlkampf, der sich anschließt, wieder Vertrauen gewinnen wird. Es wäre also ein unfassbares Comeback, also fast noch erstaunlicher als das von Donald Trump, wenn der abgestrafte Olaf Scholz als Sieger aus der nächsten Bundestagswahl hervorgehen wird. Die wäre ja schon Ende Februar aller Voraussicht nach. Also der Wahlkampf hat spätestens jetzt begonnen. Er wird dann im Januar und Februar in der kalten Jahreszeit in die heiße Phase treten, falls man das sagen darf. Er wird sehr, sehr spannend. Herr Scholz kann eines, das haben wir gelernt, nämlich von sich überzeugt sein. Das ist, glaube ich, seine Kernkompetenz. Egal, was die Leute sagen, er glaubt fest an sich, alle anderen sind dumm, Olaf schaut durch. Ich habe eigentlich den Eindruck, dass die meisten Menschen in Deutschland genug haben von dieser Methode Scholz, dass er eher als Treppenwitz der Geschichte in die deutschen Annalen eingehen wird. Aber ich weiß es nicht.
Wie würden Sie diese Kanzleramtszeit von Olaf Scholz inhaltlich sachlich bewerten? Was ist das Vermächtnis von Kanzler Olaf Scholz?
Ja, ich glaube, das ist genau die Frage, die man heute gar nicht beantworten kann. Das Vermächtnis, wenn es mal neutral bewerten möchte, ist zunächst einmal, er war der Kanzler einer Ampelregierung. Das gab es vorher noch nicht. Also, dass die Sozialdemokratie den Kanzler stellt, dass sie unterstützt wird von den Grünen, also einer zweiten linken Partei, und von der FDP. Eine Kombination, die gar nicht so häufig ist, die notwendig war nach dem sehr, sehr schwachen Ergebnis der CDU bei der letzten Bundestagswahl mit dem sehr, sehr schwachen Kandidaten Armin Laschet, aber auch nach der Erfahrung der FDP, die vorher vor einer Regierungsverantwortung zurückgescheut hat. Es gab damals den großen Satz von Christian Lindner, einem FDP-Vorsitzenden, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Jetzt hat er regiert und zwar sehr schlecht regiert. Er hat ja so schlecht regiert nach seiner eigenen Wahrnehmung, dass er letzten Endes den Koalitionsbruch provoziert hat. Und dann wurde ihm das Vertrauen entzogen durch Bundeskanzler Olaf Scholz. Also ich glaube, das ist, wenn überhaupt, das Vermächtnis. Er hat angeführt die erste Ampelregierung. Er hat eine Regierung angeführt, die vor der Zeit auseinanderbrach. Und es ist kein Vermächtnis, aber das muss man doch schon sagen, er war der Kanzler zu jener Zeit, als Russland in der Ukraine einmarschiert ist und als daraufhin Herr Olaf Scholz die sogenannte Zeitenwende ausgerufen hat. Was daraus geworden ist, darüber kann man streiten. Man sagt also, so viel Zeitenwende war es gar nicht. Aber das war doch sein historischer Moment, dass er damals, ich glaube einfach, es war an einem Sonntag, die Zeitenwende ausgerufen hat im Bundestag. Das war auch aus formalen Kriterien betrachtet eine gute Rede, eine gute Bundestagsrede, obwohl er ein sehr schlechter, ein sehr lausiger Redner ist eigentlich sonst. Also er wird als der Kanzler der Ampel, als der Kanzler, der vor dem Ziel gewissermaßen geköpft worden ist, in die Annalen gehen und als Kanzler einer behaupteten Zeitenwende.
Sehen Sie irgendetwas, das er gut gemacht hat?
Ja, das ist die schwierige Frage. Kein Mensch macht ja alles schlecht. Und er hat natürlich am Anfang schon versucht, drei sehr widerstreitende Parteien zusammenzuhalten. Das hält er sich mehr zugute, als es nötig wäre. Aber er hat es wirklich lange als Moderator versucht, das muss man sagen. Es ist auch am Anfang bei der Energiepolitik durchaus gelungen, schlimmste Szenarien von Blackout und Lastenabwürfen zu verhindern. Ich glaube, so nah war das Szenario nicht, aber immerhin, wenn es ganz schlimm gekommen wäre, hätten wir vielleicht doch den einen oder anderen kleineren, kürzeren Blackout gehabt. Dazu kam es nicht. Das muss man ihm vielleicht zugute halten. Und man muss natürlich auch sagen, dass damals diese neue Dreierkoalition durchaus einem gewissen Zeitgeist entsprochen hatte. Man hatte nach 16 Jahren Merkel genug von den Merkeleien. Man wollte also eine neue Farbenkonstellation sehen, das glaube ich schon. Man wollte auch jemanden haben wie Olaf Scholz, der nach außen zunächst mal wirkte wie ein männlicher Merkel. Also Reform, aber nicht Revolution, das ist immer so bei den Deutschen. Wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht nass. Das ist ihm gelungen, aber letzten Endes muss man sagen, dieses Experiment ist gescheitert. Er geht als gescheiterter Kanzler in die Geschichte ein.
Von außen, wenn man das so ein bisschen, diese deutsche Politik ein bisschen beobachtet, dann hat man das Gefühl, es braucht wieder etwas Neues. Jetzt haben wir vier Kanzlerkandidaten, Olaf Scholz, Friedrich Merz, den Robert Habeck und von der AfD die Alice Weidel. Was wäre aus Ihrer Sicht eine vernünftige, aber auch realistische Alternative zum Kanzler Olaf Scholz?
Das Vernünftige ist leider nicht realistisch. Das muss ich in dem Fall so sagen. Vernünftig wäre es natürlich aus meiner liberal-konservativen Sicht, wenn wir einen Staat bekämen, der die großen Herausforderungen, sei es in der Migrationspolitik, sei es in der Wirtschaftspolitik, mit einer Mischung aus Liberalität und Prinzipientreue beantworten würde. Wir brauchen, glaube ich, gerade die Wirtschaft sagt das ja auch, wir werden gegängelt durch Bürokratie, durch immer mehr Vorgaben, immer mehr Vorschriften, immer mehr Gesetze. Wir brauchen einen liberalen Neustart des Staates. Wir hatten ja diese absurde Situation, dass der allerungeeignetste Wirtschaftsminister, Robert Habeck heißt er, Dr. Robert Habeck, als Leistungsausweis seine Amtszeit ausgab. Kein Wirtschaftsminister vor ihm habe so viel für die Wirtschaft getan, weil es habe ja auch kein Wirtschaftsminister vor ihm so viele Gesetze auf den Weg gebracht. Also die reine Manufaktierung, eine Produktion von Gesetzen gilt bei ihm schon als Leistungsausweis. Also wir bräuchten, glaube ich, einen leichteren Staat, was das Verhältnis zur Wirtschaft angeht, einen liberalen Staat und gleichzeitig einen, der aber auch auf Rechtsstaatlichkeit mehr setzt als bisher. Also innere Liberalität und äußere rechtsstaatliche Härte. Ich fürchte allerdings, wir werden ein weiteres Wursteln bekommen, weil nämlich sollte Herr Scholz gewinnen, bekommen wir vielleicht in der gleichen oder anderen Konstellation das Gleiche nochmal. Das wäre also Deutschland nicht zu wünschen. Ist auch am unwahrscheinlichsten, muss ich sagen. Am wahrscheinlichsten ist eine Regentschaft von Herrn Friedrich Merz von der CDU, der allerdings in letzter Zeit sehr irritierende Signale ausgesendet hat. Er hat mal die Grünen als Hauptgegner in der Bundesregierung bezeichnet und zurzeit umarmt er sie.
Sie sind ja ein Beobachter schon seit langem von der auch CDU, würde ich so meinen, von Friedrich Merz kennen Sie gut. Wie würden Sie diesen Mann einschätzen, der realistischerweise der nächste deutsche Kanzler sein könnte?
Er ist vom Habitus her ein knorriger Konservativer der alten, der Bonner, der Westdeutschen Republik. Das muss man sagen. Also er ist im Sauerland verwurzelt, er ist ein überzeugter Katholik. Er war lange in der freien Wirtschaft, was ja auch selten ist und was für ihn spricht, finde ich. Dass man also nicht sagt, mein ganzes Leben vollzieht sich nur im Parlamentarismus und meine ganze Einkunftsquelle ist auch der Parlamentarismus, also letzten Endes der Staat. Das spricht sehr für ihn. Er hat im dritten Anlauf es geschafft, Parteivorsitzender zu werden, hat sich also nicht final demütigen lassen von Frau Angela Merkel. Das spricht auch für ihn. Er war der Kandidat der Basis. Die Basis hat ihn ins Amt getragen. Vorher waren es immer die Funktionäre und jetzt gab es hier wirklich eine Mitgliederbefragung, die dann auch quasi bindenden Charakter hatte. Leider hatte allerdings viele, die ihn von der Basis ins Amt des Parteivorsitzes getragen haben, mittlerweile getäuscht, enttäuscht. Er weiß genau um das Bild von sich. Und er ist fest überzeugt, oder sein Umfeld ist es, mit diesem Bild von Friedrich Merz, das durchaus authentisch ist, würde ich sagen, kann Friedrich Merz die Mehrheit nicht für sich erwerben. Und deshalb ist sein Wahlkampf unter das Motto gestellt worden, ich schleife mir meine Kanten ab. Also ich muss leider sagen, das alte und von mir für falsch erachtete Theorem von Frau Angela Merkel, und das besagt asymmetrische Demobilisierung, feiert leider unter Merz traurige Urstände. Das heißt, wir dürfen nicht so viel Angriffsfläche bieten, damit unsere Gegner in die Wahlkabine gehen und gegnerische Parteien wählen. Wir müssen irgendwie smooth darüber kommen. Und der merkt jetzt, er verliert beide momentan in den Umfragen, Friedrich Merz. Die ihn gerne kantig hätten, sind nun weg. Aber den anderen kann er auch nie sanft genug sein.
Was wäre ein gut gemeinter Ratschlag an Friedrich Merz? Was würden Sie ihm derzeit raten?
Also ich glaube, Authentizität setzt sich durch. Ich würde sagen, falls es nicht schon zu spät ist, lieber Friedrich Merz, vielleicht schaut er ja zu, schöne Grüße, Herr Dr. Merz, haben Sie Mut, zu sich zu stehen? Haben Sie Mut, zu Ihrer Kantigkeit zu stehen? Vielleicht auch manchmal zu Ihrer etwas überschießenden Schroffheit? Rudern Sie nicht zurück? Und haben Sie nicht bitte den Eindruck, Sie müssten einen Wahlkampf dadurch gewinnen, dass Sie sich selbst verleugnen?
Wäre ein Kanzler Friedrich Merz, um es ganz groß zu machen, gut für Deutschland, für Europa, vielleicht sogar für die Welt? Wie würden Sie das in den großen Linien umreißen?
Ich glaube, ein Kanzler Friedrich Merz mit einer vernünftigen, bürgerlich-liberal-konservativen Politik wäre natürlich gut für Europa. Zum einen, weil das natürlich jetzt gesamteuropäisch betrachtet, er wäre auf keinen Fall ein Rechtsausleger. Also man könnte es nicht sagen, hier haben irgendwelche Rechtspopulisten, wie es immer so abwertend heißt, die Macht übernommen. Andererseits ist er natürlich auch nicht links, das ist völlig klar. Es könnte also Deutschland wieder sein, was es lange war, aber unter diesem grünen Nationalismus, möchte ich mal sagen, nicht mehr war. Mittler. Europa hat ja eine mittlere Station und auch eine Mittelmacht. Das ist Deutschland, allein schon geografisch, geopolitisch. Allerdings glaube ich auch politisch wäre es die Aufgabe von Deutschland, Verhältnisse auszutarieren. Den Osten mit dem Westen, den Norden mit dem Süden, die Konservativen mit den eher Linkeren. Und unter der Ampelregierung hat man sich in teilweise schon dreister Weise eben gewissermaßen auf den Herrenreitersattel der guten Meinung gesetzt. Man trischt nach rechts, als gäbe es keinen Morgen. Man umschwärmt die Linken und wundert sich, dass da keine Liebe zurückkommt, weil man für richtig Linke auch nie links genug ist. Also dieser grüne Weltverbesserungsimperialismus, möchte ich mal sagen, hat nicht Europa und hat auch nicht Deutschland genutzt. Insofern könnte ein Friedrich Merz zur Mitte zurückkehren. Meine Befürchtung ist nur, dass er mittlerweile so viel Kreide gefressen hat, dass er dann gewissermaßen die Spitzen der Unvernunft kappen würde, ohne zu den Höhen der Vernunft vorzudringen.
Wie wichtig, das finde ich eine interessante Frage, weil sie eher weniger durchleuchtet wird, auch im Hinblick auf Friedrich Merz. Er war ja eben in Kiew, hat dem ukrainischen Präsidenten Taurus-Marschflugkörper schon fast versprochen. Wie wichtig ist eigentlich diese Taurus-Debatte wirklich? Es gibt ja Leute, die warnen davor, ja nicht, das wäre eine direkte Beteiligung von Deutschland, weil es deutsche Soldaten bedienen müssten. Andere sagen, ja, das müsse man sofort liefern, grüne Politiker beispielsweise. Wie schätzen Sie diese Taurus-Debatte ein, auch im Hinblick auf den Wahlkampf, auf diese Neuwahlen, die dann im Februar stattfinden werden?
Die Frage nach dem Umgang mit der Ukraine, wie sie sich zuspitzt, diese Frage in der Frage nach den Taurus-Lieferungen, emotionalisiert sehr stark in Deutschland, ruft also Gefühle hervor. Das muss man schon sagen, die Mehrheit will, dass die Ukraine unterstützt wird. Das ist nach wie vor so. Das sagen alle Umfragen. Die Mehrheit sagt, es ist nicht in Ordnung. Ich sage das natürlich, es ist nicht in Ordnung, was Russland dort mit der Ukraine gemacht hat. Die Ukraine muss eine Möglichkeit haben, ihre Souveränität auf die eine oder andere Weise zurückzuerlangen. So, davon zu trennen ist allerdings die Frage, soll Deutschland Marschflugkörper schicken oder sogar, auch die Debatte hatten wir schon teilweise, deutsche Soldaten in eine befriedete Pufferzone beispielsweise, aber dann doch immerhin an die Grenze zu Russland hieße das ja. Und ich glaube, mit dem Wahlslogan, ich bin der Kanzler, der deutsche Waffen in die Ukraine schickt oder Richtung Russland schickt, ist, glaube ich, eine Wahl eher nicht zu gewinnen, weil das, glaube ich, auch bei den Befürwortern einer Ertüchtigung der Ukraine die Grenze ist, die sie nicht überschritten sehen möchte. Und das ist genau auch der Punkt, den der gewiefte Wahlkämpfer Olaf Scholz erkannt hat. Er hat in seiner Begründung, warum er den Vertrauensantrag stellt, die Vertrauensfrage stellt, partout jetzt auch wieder gesagt, er werde der Kanzler sein, der dafür sorgt, dass, so sagt er wörtlich, Deutschland nicht in den Krieg hineingezogen wird. Und da meint er natürlich sein Veto für Taurus-Lieferung. Deutschland gibt auch sehr, sehr viel Geld der Ukraine. Auch die Debatte könnte mal führen. Ist das Geld noch sinnvoll angebracht bei diesem Zweck? Aber er sagt, und da ist er glaubwürdig, mit mir wird es weder Soldaten noch Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine geben.
Jetzt haben wir Scholz besprochen, Friedrich Merz besprochen, Habeck angeschnitten. Noch nicht besprochen haben wir Alice Weidel. Wie beurteilen Sie Ihre Kanzlerkandidatur? Ist das zu früh? Ist das unrealistisch? Illusorisch? Ist das vielleicht ein geschickter Schachzug für die Macht? Wie beurteilen Sie also ein bisschen diese Kanzlerkandidatin der AfD?
Frau Weidel selbst geht nicht davon aus, dass sie Bundeskanzlerin wird. Wie soll das denn auch gehen? Selbst wenn die AfD ein Top-Ergebnis von 2, 3, 4, vielleicht 25% erreichen würde, im Bundestag wird niemand irgendeine Hand reichen zur Zusammenarbeit, geschweige denn zu einer Koalition. Das ginge eigentlich nur mit einer absoluten Mehrheit der Sitze. Die ist natürlich nicht in Sicht, die wird es nicht geben. Aber in Umfragen ist die AfD relativ stabil, zwischen 18 und 20%. Die jüngste war 19,5. Und wenn ein Herr Habeck, dessen Partei momentan in einer Umfrage bei 11,5% rangiert, sich für einen geborenen Kanzlerkandidaten hält, na bitteschön, da kann Frau Weidel ja es fast schon dreimal. Also es ist ein strategischer Schachzug, aber er ist nicht dumm. Sie hat dadurch einen Status auf Augenhöhe mit Herrn Scholz, Herrn Merz, Herrn Habeck. Sie ist die vierte im Bunde. Sie wird darauf pochen, gleichberechtigt zu allen Runden eingeladen zu werden. Und sie hat natürlich ein ganz anderes Standing, weil das, was sie nun im Wahlkampf vertreten wird, wird dann nicht nur das Wahlprogramm der AfD sein, sondern auch das Kanzlerprogramm von Frau Weidel. Das heißt, man wird noch genauer hinschauen. Insofern, es wäre dumm gewesen, wenn man es nicht gemacht hätte, aber es wäre genauso dumm zu erwarten, dass sie Kanzlerin wird.
Wechseln wir das Themenfeld, gehen wir aber zurück zu Robert Habeck. Und zwar, das habe ich bei News, glaube ich, gelesen. In den letzten Wochen sorgte für Schlagzeilen, dass wer Robert Habeck Schwachkopf nennt, muss mit einer Hausdurchsuchung rechnen. Das haben wir mit einem gewissen Erstaunen in der Schweiz zur Kenntnis genommen. Herr Kittler, wie kann es sein, dass man in Deutschland mit einer Hausdurchsuchung rechnen muss, wenn man einen Politiker nicht gerade zimperlich angeht?
Ich bin ja gewissermaßen begierde Schweizer. Insofern teile ich Ihre Entrüstung und Ihr Unverständnis komplett. Diesen Fall hat ja wirklich die hiesige News-Redaktion offenbar gemacht. Es gab also einen Rentner aus Bayern, noch dazu mit einer behinderten Tochter, und der hat im Internet ein sogenanntes Meme, also ein Bild, weiterverbreitet, nicht einmal gestaltet. Und da war eben unter dem verfremdeten Logo der Haarpflegeproduktlinie Schwarzkopf Herr Habeck zu sehen. Im Scherenschnitt darunter stand eben statt Schwarzkopf Professional, Schwachkopf Professional. So, und das ist eine von vielen Äußerungen im Internet, gegen die besonders Frau Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, Herr Dr. Robert Habeck auf Platz 2 und auf Platz 3 Frau Annalena Baerbock vorgehen, beziehungsweise vorgehen lassen. Es gibt oder gab, das ist unklar, auch Agenturen, die anbieten, das Internet nach möglicherweise strafwürdigen Beleidigungen zu durchsuchen. Dieser Fall, und es gibt viele Fälle, wie gesagt, wir bewegen uns in all diesen drei Fällen der Namen Politiker bei Anzeigen im hohen dreistelligen Bereich, also vielleicht bei Frau Baerbock im mittleren, aber bei den beiden anderen im hohen drei, wenn nicht gar vierstelligen Bereich, bei Frau Agnes Strack-Zimmermann. Das ist im Prinzip dreierlei Anmaßung, Unvernunft, Absurdität und eigentlich auch gotterbärmliche Traurigkeit. Zum einen, wir haben Politiker, die verwenden ihre Zeit oder nutzen andere Leute, damit die ihre Zeit darauf verwenden, um zu schauen, wo werde ich denn beleidigt. Das hat man früher immer gesagt, wer die Hitze in der Küche nicht verträgt, soll halt nicht Koch werden. Zum Zweiten, der Grad der Beleidigung wird schon sehr niedrigschwellig gefasst. Also das ist wirklich lächerlich. Das ist eine ja fast schon humorvolle, das sagt Beleidigung, wenn es überhaupt eine Beleidigung ist. Ich würde eher sagen, eine Titulierung, eine überschießende, polemische Titulierung eines Menschen, den man für nicht den Allerhellsten hält. Und die Wirtschaftsbilanz von Dr. Habeck ist katastrophal. Wir sind am das Schlusslicht, was das Wirtschaftswachstum der Industrieländer angeht. Wir sind komplett durchgereicht worden, was die Innovität angeht. Also katastrophale Bilanz. Was diese Bilanz angeht, ist ja wirklich, ich muss sagen, der schlechteste Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland. Und dann muss man sowas erst recht ertragen. Also A, dass man die Zeit hat, B, dass man die Schwelle so niedrig setzt. Und drittens, ist der dritte Skandal im Skandal, es gibt dann wirklich Staatsanwaltschaften, die sagen, ach, dem gehen wir doch mal nach. Da schicke ich den doch mal jemanden vorbei. Und in dem Fall wurde eben dann bei ihm, aber auch bei vielen anderen, an der Tür geklopft. Es kam zu Hausdurchsuchung. Und der vierte Skandal, da fällt mir jetzt noch ein, dass es immer wieder auch tatsächlich zu Verurteilungen kommt. Können Sie alles auf unserer Seite nachlesen. Zwischen hohen drei- und niedrigen vierstelligen Beträgen ist man schnell dabei.
Jetzt ist aber der Skandal, ist jener aus meiner Sicht, oder das Befremden, ja, das Erstaunen ist doch, wenn Leute in Deutschland, so sehe ich das in Umfragen, die haben schon, die sagen viele, man ist nicht mehr ganz frei, seine Meinung kundzutun. Weiß nicht, ob das stimmt, das mag sein, vielleicht nicht. Nun sehen wir, dass da tatsächlich Hausdurchsuchungen gemacht werden. Es gibt nun Leute, die sagen, ja, das erinnert, haben sie dunkle Erinnerungen an die Vergangenheit. Das sei überspitzt formuliert DDR 2.0. Geht das in diese Richtung? Ist da was dran oder ist das für Sie jetzt komplett aus der Luft gegriffen?
Nein, das ist natürlich nicht aus der Luft gegriffen. Ich bin in der Woll gefärbter Westdeutscher. Insofern habe ich natürlich keine DDR-Erfahrung. Ich kann mich da jetzt nicht aufschwingen und jetzt erlebte Parallelen herbeizitieren. Aber ich nehme von vielen Leuten, die ich ernst nehme und die die DDR-Diktatur erlebt haben, diese Aussage sehr ernst und nehme sie auch sehr, ja, mit Betroffen und Entsetzen zur Kenntnis. Weil natürlich die Freiheit einer Staatsform misst sich an der Freiheit, die ich habe, die Regierung zu kritisieren, ohne dass ich dafür einen Preis zahlen muss. Regierungskritik ist der Anfang aller staatsbürgerlichen Freiheit. Auch der Journalismus lebt von der Regierungskritik und die fußt auf der Meinungsfreiheit. Wir müssen heute angesichts dieser eklatanten Fälle, und die nehmen nicht ab, erkennen, wer heute nicht die Meinungsfreiheit verteidigt, der hat sie vielleicht morgen verloren. Und wie verteidigt man die Meinungsfreiheit? Indem man von ihr Gebrauch macht.
Darf ich mal sagen, wann ist Deutschland eigentlich auf diesen unguten Pfad der Meinungs-, sagen wir mal, nicht gerade Unterdrückung, aber der Beeinträchtigung gelangt? Was war quasi der Urknall dieser unguten Tendenz?
Das ist natürlich schwierig, das jetzt historisch trennscharf zu benennen. Es gibt natürlich justiziable Beleidigungen, die in der Tat verfolgt werden müssen, wenn es um Mordaufruf geht, um Gewaltfantasien oder um ganz konkrete Umsturzpläne, die umzusetzen, man auch die Mittel hätte. Also in meinen eigenen vier Wänden darf ich sagen, was ich will. Auf der offenen Straße wird es schon kritischer und wenn ich noch einen Mob oder andere Gruppen hinter mir habe, bin ich wirklich in Grenzbereichen oder jenseits dessen. Ich denke, wir müssen schauen, wer agiert denn heute so hochnervös und dauerbeleidigt auf diese vermeintlichen Beleidigungen? Das sind großteils, nicht ausschließlich, aber großteils Angehörige einer linken Funktionselite, die davon überzeugt sind, dass mit ihnen das Gute an die Macht gekommen ist. Und wenn das Gute regiert, dann übt jemand, der die Regierung kritisiert, ja nicht Regierungskritik, sondern er versündigt sich am Guten.
Nun ist es so, wenn ich Ihnen da eben meine, das ist alles nachvollziehbar, alles plausibel, aber in Deutschland von außen betrachtet, wiederum hat man so ein bisschen das Gefühl, alle reden aneinander vorbei. Links und rechts, dann die Oberen mit den Unteren, Osten und Westen, Impfleugner, das ist eine wahnsinnige aneinander vorbei Debatte, würde ich jetzt mal sagen. Wie würden Sie sagen, was wäre da Ihr Mittel? Also nicht One-Million-Dollar-Question. Was wäre Ihr Mittel, um da die Leute wieder zusammenzuführen, um da die Debatte zu entkrampfen, damit man sich da wieder findet?
Wir sind zu einer Republik der Echokammern geworden. Das bedauere ich sehr, weil nicht nur Meinungsfreiheit und die Freiheit zur Regierungskritik grundlegend sind für den Beruf des Journalismus, sondern natürlich auch die Möglichkeit, dass es Foren gibt, in denen alle, die es interessiert, gehört werden und auch zuhören können. Beides, gehört werden und zuhören können. Ich finde, es braucht mehr Podium, vielleicht auch organisierten Diskurs mit maximal unterschiedlichen Meinungen. Ich sehe ein Versagen bei den drei Bereichen, die dafür prädestiniert sind. Das sind zum einen die Universitäten. Schauen Sie sich an, was für einen linkshegemonialen Diskurs wir an vielen Universitäten haben, bis hin zu diesen schrecklichen Aufgipfelungen, dass also Israel-Hasser sich austoben dürfen, während Israel-Freunde unter Polizeischutz stehen oder deren Veranstaltungen gecancelt werden an Universitäten, die das Allgemeine schon im Namen haben, Universitas. Also streitbarer, der Streit muss organisiert werden an Universitäten. Zweitens natürlich, öffentlich-rechtliche Medien haben wir in Deutschland, die jedes Jahr, wie ich immer sage, 9 Milliarden Pflichtbeitrags-Euro Geld bekommen, jedes Jahr 9 Milliarden. Und dann schauen wir oft doch in Sendungen, in Talkshows, wo eben die Gesellschaft nicht maßstabsgetreu abgebildet wird. Und wenn ich natürlich dann jemand bin, der sich, da gibt es viele, immer noch meine Meinung vor allem bilde durch das Abbild der Wirklichkeit in öffentlich-rechtlichen Medien, habe ich schon den Eindruck, naja, so denkt man halt, weil gewisse Meinungen gar nicht zugelassen werden. Ich komme gar nicht in die Versuchung, in Anführungszeichen, mal abseits dieser mir vorgegebenen Pfade zu denken. Also die Universitäten, die Medien, aber auch die Politik natürlich, muss stärker begreifen, und das wäre mein Vorwurf auch an den Deutschen Bundestag, der Deutsche Bundestag ist nicht dort, weil Politiker Karriere machen wollen. Das ist ihnen gelungen. Der Bundestag darf nicht die Ansammlung sein der Politelite, sondern die Verkörperung des Volkes. Und zwar des ganzen Volkes. Und das ist auch das Interessante. Jeder demokratisch gewählte Abgeordnete vertritt das Volk. Jeder Einzelne. Also wenn ich jetzt zum Beispiel immer wieder höre, es gibt das demokratische Spektrum und die anderen. Es gibt demokratische Parteien und die anderen. Dann sage ich letzten Endes, es gibt Parlamentarier im Volk, die Parlamentarier des Volkes, die vertreten das Volk gar nicht. Und so ist Demokratie nicht vorgesehen. Also die Politik, die Medien, die Universitäten müssen, glaube ich, Foren des zivilen, aber doch sehr kontroversiell gestalteten Diskurses neu eröffnen. Und man muss auch im Alltag, glaube ich, noch mehr den Mut haben, heiter, freundlich, gelassen, aber konsistent den Mund aufzumachen.
Um diesen Gedanken vielleicht noch weiter zu spinnen, Deutschland wäre demnach nicht, also darf nicht weniger Demokratie haben, nicht noch eingeschränktere Diskussionsräume, nicht noch weniger Debatte, sondern mehr Demokratie. Absolut. Wäre ein Modell, wie es die Schweiz pflegt, Abstimmungen, mehr Abstimmungen, auch über Sachfragen, wäre das aus Ihrer Sicht für Deutschland denkbar?
Ich weiß, das Argument, das immer dagegen gebracht wird, heißt ja, die Schweiz ist ja viel kleiner. Natürlich kann so ein Kanton und eine Gemeinde was entscheiden. Soll man jetzt in ganz Deutschland entscheiden, was dann immer so als Beispiel genannt wird? Todesstrafe, ja oder nein? Austritt NATO, ja oder nein? Ich bin schon der Meinung, dass es dort Fragen abgestufter Wichtigkeit gibt. Aber letzten Endes, wenn Demokratie Volksherrschaft ist, dann muss ich auch sagen, dann muss ich dem Volk halt eigentlich jede Frage zur Abstimmung vorlegen. Und diese Aversion, die man beispielsweise hat, die verstehe ich überhaupt nicht. Diese Aversion, die man hat, wenigstens mal den Bundespräsidenten vom ganzen Volk wählen zu lassen. Wir haben den schlechtesten Bundespräsidenten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Frank-Walter Steinmeier, Sozialdemokrat vom Scheitel bis zur Sohle. Er ist das Ergebnis von Hinterzimmerkungeleien. Es musste damals jemand versorgt werden. Damals hat noch die FDP mitgeredet. Frau Merkel hat was getan, um die SPD zu besänftigen etc. Und da war doch dieser knuffige Außenminister, ich sage immer die Bundeseule, gerade verfügbar. Und danach wollte man auch keine Debatten halten. Und schwuppdiwupp bekam er noch eine zweite Amtszeit spendiert, weil vorher sich die Parteien zusammengesetzt hatten.
Es ist hochinteressant, bitte entschuldigen Sie, dass ich da wahrscheinlich maßlos überziehe, aber was mich interessiert, was finden Sie als Journalist, als Intellektueller, als einer der meinungsführenden Personen in Deutschland, was ist aktuell die interessanteste Frage, an der Sie herumstudieren? Wo scheiden sich die Geister? Was beschäftigt Sie am meisten?
Ja, das ist gewissermaßen eine metapolitische oder fast schon philosophische Frage. Was ist das Volk der Deutschen? Das ist eine klassische Frage und das interessiert mich sehr, weil wir haben ein deutsches Staatsvolk, wir sind gleichzeitig, like it or not, wir sind eine Zuwanderungsgesellschaft, das ist auch ein Faktum. Also wir sind momentan, wie es manchmal so ein bisschen zynisch heißt, auf sehr viele Aushandlungsprozesse angewiesen. Und da finde ich die entscheidende Frage, was hält uns denn noch zusammen? Und ich bin der Meinung, habe ja auch Geschichte studiert und Germanistik, wir brauchen sinnstiftende Erzählungen. Wir brauchen also einen Kanon des Wissenswerten und dessen, was auch tradiert wird als wichtig. Und ich denke auch, ganz ohne Leitkultur geht es nicht. Und wie finden wir eine moderne, auf das 21. Jahrhundert angepasste Leitkultur, die gleichwohl unsere guten Traditionen nicht über Bord wirft und auch wach ist für die Abgründe. Das finde ich extrem wichtig, weil wir sehen momentan, da bin ich wieder bei meinem Wort vorhin von der Republik der Echokammer, wir sind halt deshalb auch zur Republik der Echokammer geworden, weil wir kaum noch eine, heute eine Ausnahme, aber weil wir kaum noch eine gemeinsame Sprache haben, in der wir uns verständlich machen können. Und daran müssten wir arbeiten.
Also quasi ein gesunder Deutschlandbegriff, dass mehr Deutschland nicht gerade schlecht ist, nicht gerade rechtsextrem ist, nicht gerade AfD ist und Nazi, sondern einen gesunden sagen wir mal, eine gesunde Portion Patriotismus.
Absolut, absolut. Ich meine, wir haben nun mal in der Verfassung drinstehen, Deutschland ist das Volk der Deutschen, es wird hier Deutsch gesprochen, dem deutschen Volke steht über dem Bundestag geschrieben. Das hat ja alles was zu bedeuten. Also wir kommen in einen unfassbaren Wertungswiderspruch, wenn wir diese alten Begriffe sonntags oder architektonisch hervorholen, sagen wir, ach ja, ist ja hübsch und schön, aber in der ganzen Woche machen wir überhaupt keine Anstrengungen, die mit produktiven Leben zu erfüllen. Und das finde ich einfach sehr, sehr wichtig, dass wir ein Gespür dafür haben, was uns verbindet. Und ich denke ja schon, es ist immer noch mehr, was uns verbindet, als uns trennt.
Ich glaube da, also das ist wieder eine Beobachtung von außen, das krankt, glaube ich, ein bisschen daran, dass fast schon inflationär dieser Begriff Rechtsextremismus oder rechtsextrem verwendet wird. Was ist heute eigentlich in Deutschland wirklich rechtsextrem? Was verstehen Sie darunter? Können Sie mal da ein bisschen aufräumen?
Naja, wir leben in einer nicht nur einer Republik der Echokammern, sondern auch einer Republik, in der wir mit Etiketten Politik machen. Und das halte ich für auch gefährlich, weil bei Etiketten muss ich nicht mehr schauen. Rechts ist legitim. Links ist legitim. Und jetzt sage ich sogar was ganz Schlimmes, ich mache mir das nicht zu eigen, aber auch rechtsradikal zu sein, linksradikal zu sein, ist im Rahmen eines Verfassungsbogens und wenn es auf zivile, friedliche Art geschieht, zulässig. Es ist nicht schön, ich bin nicht rechtsradikal, ich bin nicht linksradikal, aber wir müssen abrüsten in den Begriffen, wir müssen sagen, die Feinde der Demokratie beginnen beim Extremismus, beim wirklichen Rechtsextremismus, nicht beim inflationär benutzten Begriff, und beim wirklichen Linksextremismus. Ich darf sehr wohl sagen, und das sagen ja viele Linke und Linksradikale, und beides ist erlaubt, ich kann mit Deutschland nichts anfangen, ich lehne den Kapitalismus ab, das sind Positionen, über die ich mich unterhalten kann auf friedliche, zivile Weise. Und genauso kann ich sagen, ich komme nicht mehr zurecht mit diesen permanenten Veränderungen. Ich finde, wir brauchen ein Stoppsignal für Zuwanderung und ich will mich nicht verfemen lassen. Also ich glaube, Extremismus beginnt immer da, wo ich zur Durchsetzung meiner Mittel bereit bin, auch Gewalt einzusetzen. Da ist die glasklare Kante. Und wenn herauskommt, dass Rechte oder Rechtsradikale oder Linke oder Linksradikale konkrete Pläne züchten für einen Umsturz, Attentatspläne schmieden, vielleicht schon in Vorleistung geben, irgendwelchen Übungen, dass sie den politischen Gegner überfallen, dann ist es nicht mehr links, nicht mehr rechts, sondern linksextremistisch, rechtsextremistisch. Es geht aber nicht, und wir sehen gerade momentan den Fall des kollabierenden Inlandsgeheimdienstes von Thüringen, es geht einfach nicht, dass ich jemanden Rechtsextremist nenne, weil mir dessen rechte Ausrichtung nicht passt.
Was Folgefrage vielleicht, was halten Sie von der Brandmauer, wenn Sie sowas sagen?
Jede Partei ist frei in der Wahl ihrer Koalitionspartner. Wenn die CDU sagt, egal was passiert, wir koalieren nicht mit der AfD, wir lassen uns von ihr nicht tolerieren, wir werden sie nicht tolerieren, I'm fine with that. Ich bin kein Mitglied der CDU, kann die CDU machen, wie sie will. In der Folge allerdings, wenn man es wirklich durchhielte, und man sieht in den Kommunen, es hält sich gar nicht durch, wenn man es konsequent durchhielte, schafft man immer eine Situation, in der viele verschiedene linke Parteien einer bürgerlichen CDU auf das Pferd der Macht verhelfen. Das ist die Gefahr. Also je stärker ich an einer Brandmauer gegen rechts festhalte, umso stärker zementiere ich linke Macht. Und ich glaube, das wird sich nicht lange durchhalten lassen. Ich halte es auch in dem Moment für unklug, wo man es nicht von Sachfragen abhängig macht. Und eine stolze Volkspartei wie die CDU kann doch sagen, das ist unser Programm, das stellen wir zur Abstimmung. Wer zustimmt, möge es tun, wer nicht, soll es lassen.
Glauben Sie, die Brandmauer nützt Friedrich Merz oder schadet ihm viel mehr?
Das ist aber die Frage, welche Optik wir aufsetzen. Ich glaube, innerhalb der Partei nutzt sie ihm, weil sehr, sehr viele innerhalb der CDU, und das müssen wir zur Kenntnis nehmen, sagen, ja, ich will überhaupt nichts zu tun haben mit der AfD. Ich sehe die hier, die sind mir unsympathisch, diese Parolen, diese Leute, diese Rhetorik, will ich nicht. Und auch Umfragen innerhalb der CDU, der Mitglieder, aber noch stärker oder der Funktionärsschicht sagen, nein, mit der CDU will er nichts zu tun haben. Nach außen allerdings begibt sich, wenn sie drakonisch durchgehalten wird, die CDU dadurch deutlicher Gestaltungsspielräume.
Was wäre aus Ihrer Sicht ein vernünftiger Umgang mit der AfD?
Sachpolitik. Wir haben es jetzt im Bundestag erlebt, die CDU hat Anträge zurückgestellt, die sie schon geschrieben hatte. Die hat Positionen nicht zur Abstimmung gestellt im Bundestag, weil, um das schlimme Wort von Herrn Friedrich Merz zu zitieren, man keine Zufallsmehrheiten haben wollte. Da greift man sich natürlich als Beobachter und als normaler Bürger dieses Staates an den Kopf. Ich dachte mal, Parteien sind da, weil sie gewisse Positionen durchsetzen wollen. Und jetzt merken wir auf einmal, ja, lieber mit den Richtigen das Falsche durchsetzen, als mit den Falschen das Richtige. Ich glaube, so ist Politik, so ist Demokratie nicht gedacht. Also die CDU scheint dort lieber in Schönheit zu sterben.
Abschließend, Sie haben gesagt, wir haben so viel, das uns eint. Ja, jetzt bin ich wahnsinnig glücklich, dass ich endlich mal einen Literaturwissenschaftler vor mir habe. Was ist aus Ihrer Sicht das Größte in dieser literarischen Schatzkammer Deutschlands? Was ist das Faszinierendste? Was begeistert Sie da persönlich am meisten? Was würden Sie jedem Deutschen, jeder Deutschen empfehlen, einmal zu lesen?
Also da gibt es natürlich unfassbar viel. Also wenn wir wirklich mal Weltspitze waren in Deutschland, dann in der Literatur des 18., 19. Jahrhunderts, Klassik und Romantik, das waren gewissermaßen deutsche Epochen. Europäisch natürlich dann ausgeweitet, aber da gab es doch sehr viele Impulse aus Deutschland, also Kant, Herder, Fichte in der Philosophie. Natürlich das große Weimarer Duo-Virat, Goethe und Schiller. Ich komme mit beiden, kann sehr gut durchs Leben kommen. Friedrich Schiller, Dichter der Freiheit, den kann ich nur empfehlen, jedem zu lesen. Ich habe den Don Carlos mal inszeniert, Sir, geben Sie Gedankenfreiheit. Und dann sagt dann der Autokrat, der König, sagt dann, es ist doch alles ruhig hier. Und dann bekommt er entgegengeschleudert, es ist die Ruhe eines Friedhofs. Also Demokratie darf auch nie zur Ruhe eines Friedhofs werden. Goethe natürlich genauso, einfach die Vielgestaltigkeit seiner Formen. Da würde ich sagen, die Wahlverwandtschaften lesen, dass man sieht, dass man auch von Herz zu Herz, von Seele zu Seele sprechen kann, wenn man nicht verwandt ist. Dass man die große Freiheit hat, im Leben als mündiger Bürger sich seine Verwandtschaft auch auszuwählen, deshalb Wahlverwandtschaften. Also es gibt noch viele andere Dichter, aber die beiden lohnen sich auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich einen schönen Spruch von Fontane, wer schaffen will, muss fröhlich sein.
Letzte Frage, was bedeutet Ihnen Weihnachten?
Ich bin Christ, ich bin Katholik. Für mich ist Weihnachten die Geburt des Heilands und Erlösers. Drunter geht es einfach nicht. Ich zwinge das keinem auf, aber ich finde, die Kirchen sollten den Mut haben zu sagen, also heute ist nicht das Fest der Klima- oder Gendergerechtigkeit, sondern die Geburt von Jesus Christus. Und Gilbert Keith Chesterton, den ich sehr, sehr schätze, einen englischen Autor, hat viele, viele Aufsätze geschrieben über Weihnachten. Und er sagte einmal, an Weihnachten ist etwas Neues geschehen. Und wenn wir ehrlich sind, geschah seit der Zeit nichts Neues mehr.
Wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Kissler. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial. Vielen herzlichen Dank.